Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Kang Yong-an kreuz und quer durch Korea, unter anderem über die immer seltener werdenden Copyshops. Sie hören außerdem Korea hautnah, Nachrichten aus der Unterhaltungsbranche und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Schritte zur Wiedervereinigung. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Monatliche Exporte übertreffen erstmals 100 Milliarden Dollar Schwelle. Neue Premierministerin will sich für unersetzliches Korea engagieren. Seoul hält Öltransporte durch Straße von Hormuz vorerst für unwahrscheinlich. Die südkoreanischen Ausfuhren sind im vergangenen Monat auf ein Allzeithoch gestiegen. Nach Angaben des Handels- und Industrieministeriums am Mittwoch legten die Exporte im Juni um 70,9% zum Vorjahr auf 102,25 Milliarden Dollar zu. Damit wurde ein neuer Monatsrekord verzeichnet. Erst im Mai war mit 87,75 Milliarden Dollar ein Rekord verbucht worden. Das Ergebnis ist offenbar den Halbleiterexporten zu verdanken. Sie erreichten im Juni mit 44,82 Milliarden Dollar einen neuen Rekordstand. Es wurde zum ersten Mal die 40 Milliarden Dollar Marke durchbrochen. Laut dem Industrieministerium wurde bei den Halbleiterexporten ein Wachstum von 199,5% im Vorjahresvergleich erzielt. Han Song-suk hat am Mittwoch das Amt der Ministerpräsidentin übernommen. Sie ist die zweite Person auf dem Posten in der Regierung Lee Jae-myung und 50. in der Geschichte des Landes. An ihrem ersten Tag im Amt erklärte Han, sie werde ihr Bestes geben, um eine unersetzliche Republik Korea zu schaffen, damit das Leben jedes einzelnen Bürgers besser werden könne. Sie werde ihren ersten Entschluss am ersten Tag nicht vergessen. Entsprechendes äußerte sie kurz vor der Arbeitsaufnahme im Regierungskomplex in Seoul, nachdem sie am Vormittag ihre Ernennungsurkunde von Präsident Lee erhalten hatte. Sie stellt in Aussicht, Investitionen in künstliche Intelligenz und Hightech-Industrien noch kühner zu tätigen. Auch wolle sie sich aktiv für die Rationalisierung der Regulierungen einsetzen, die Innovationen im Wege stehen könnten, hieß es. Han ist die zweite Frau auf dem Posten, nachdem mit Han Myung-suk 2006 erstmals eine Frau diese Rolle in Südkorea übernommen hatte. Südkorea rechnet vorerst nicht mit Rohöllieferungen über die Straße von Hormuz. Der Vizeminister für Ozean und Fischerei, Nam Jae-hon, sagte am Mittwoch, die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über Einzelheiten, die 60 Tage dauern sollen, seien derzeit im Gang. Daher werde es vorerst noch schwierig sein, dass einheimische Schiffe in das Gebiet fahren. Sollte es zu einer instabilen Situation für Transporte von Rohöl aus dem Nahen Osten kommen, solle vorrangig der saudi-arabische Hafen von Yanbu genutzt werden. Sollten im Prozess der Verhandlungen über Details verschiedene Bedingungen zugelassen werden, könnte auch die Option, die bestehende Route durch die Straße von Hormuz zu nutzen, in Erwägung gezogen werden, erklärte der Beamte. Die Beschränkungen für Fahrzeuge an öffentlichen Institutionen und Parkplätzen sind heute aufgehoben worden. Die Regelung, dass Personenkraftwagen an öffentlichen Einrichtungen nur jeden zweiten Tag genutzt werden dürfen, falle mit Wirkung ab 0 Uhr Mittwoch weg, gab das Ministerium für Klimaenergie und Umwelt am Dienstag bekannt. Grund sei die Herabsetzung der Warnstufe wegen einer möglichen Ressourcenkrise auf Vorsicht aufgrund der verbesserten globalen Versorgungsbedingungen bei Rohöl, darunter die Wiederaufnahme der Fahrten durch die Straße von Hormuz. Die Beschränkungen für die Nutzung öffentlicher Parkplätze, nach denen Autos abhängig von der Endziffer ihres Kennzeichens an einem der 5 Werktage nicht zugelassen wurden, wurden ebenfalls aufgehoben. Nach Schätzungen des Klimaministeriums trugen diese Restriktionen zur Einsparung von 160.090 Barrel Erdöl pro Monat bei. Damit können etwa 480.000 Pkw betankt werden. Die Außenminister Südkoreas und der Ukraine haben die Frage der im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gefangen genommenen nordkoreanischen Soldaten erörtert. Außenminister Cho Hyun traf sich am Dienstag im Außenministerium in Seoul mit seinem ukrainischen Amtskollegen Andrei Shibia. Bei dem Treffen wurde die eventuelle Überführung von 2 nordkoreanischen Kriegsgefangenen nach Südkorea thematisiert, die während ihres Kampfeinsatzes in der Region Kursk von ukrainischen Truppen gefangen genommen worden waren. Der Sprecher des Außenministeriums, Park Il, teilte mit, die Außenminister beider Länder führten konstruktive Gespräche über die Frage der nordkoreanischen Kriegsgefangenen. Die Diskussion beruhe auf dem Konsens, dass die Angelegenheit in einer mit dem Völkerrecht und den humanitären Prinzipien vereinbaren Weise gelöst werden müsse. Die Regierung werde weiterhin diplomatische Bemühungen unternehmen, um Fortschritte in der Angelegenheit und die Problemlösung sicherzustellen, fügte der Sprecher hinzu. Angesichts der neuen Schutzmaßnahmen der Europäischen Union für ihre Stahlindustrie will Südkorea dringend Maßnahmen ergreifen. Industrieminister Kim Jong-un kündigte am Mittwoch bei einem Dringlichkeitstreffen mit Vertretern der Stahlbranche an, sofortige Maßnahmen zur Reaktion auf die Zollkontingente der EU für Stahlerzeugnisse vorzustellen. Die EU setzt am 1. Juli neue Maßnahmen zum Schutz ihres Stahlmarktes in Kraft. Die zollfreie Importmenge sinkt demnach von jährlich 33,82 Millionen Tonnen um rund 46% auf 18,35 Millionen Tonnen. Der Zollsatz für die darüber hinausgehenden Importmengen wurde von 25% auf 50% verdoppelt. Die südkoreanische Regierung sicherte sich in den Verhandlungen mit der EU ein Zollkontingent von 2,073 Millionen Tonnen für einheimische Stahlprodukte. Dies sind etwa 19,7% weniger verglichen mit dem bisherigen Kontingent von 2,58 Millionen Tonnen. Obwohl die ausgehandelte Einigung verglichen mit der Reduzierungsrate sämtlicher Zollkontingente der EU positiv bewertet wird, lässt sich nicht vermeiden, dass die einheimischen Stahlhersteller aufgrund der veränderten Exportbedingungen auf ihrem größten Exportmarkt stärker belastet werden. Nordkorea und China haben am Dienstag anlässlich des 105. Gründungstags der Kommunistischen Partei Chinas eine Veranstaltung zum Erfahrungsaustausch abgehalten. Wie die chinesische Botschaft in Pjöngjang am Dienstag mitteilte, hätten beide Seiten im Botschaftsgebäude ein Treffen zum Austausch ihrer Erfahrungen mit dem Parteiaufbau veranstaltet. Daran nahmen der chinesische Botschafter Wang Yajun und weitere Nordkorea-tätige Diplomaten aus China teil. Nordkorea wurde von leitenden Funktionären der Arbeiterpartei und der Regierung vertreten. Wang stellte die Errungenschaften und Erfahrungen der Kommunistischen Partei Chinas vor. Er bewertete die Leistungen der Arbeiterpartei Nordkoreas bei der Führung von Partei und Staat positiv. Auch wurde betont, dass beide Länder anlässlich des Nordkorea-Besuchs des Generalsekretärs der Partei Xi Jinping im Juni vereinbart hätten, den Austausch zwischen ihren Parteien zu verstärken. Präsident Lee Jae-myung hat sich am Mittwoch im Blauen Haus mit dem ehemaligen Präsidenten Moon Jae-in zu einem Mittagessen getroffen. Während des etwa 2-stündigen Treffens, einschließlich eines gemeinsamen Spaziergangs, hätten sich beide offen über anstehende Staatsangelegenheiten ausgetauscht, teilte der präsidiale Chefsekretär für politische Angelegenheiten Hong Ik-pyo vor der Presse mit. Sie hätten festgestellt, dass die Regierung der Volkssouveränität in den vergangenen 12 Monaten bedeutende Ergebnisse bei der Normalisierung des Landes, der Wiederherstellung der nationalen Würde und der Schaffung einer Grundlage für die Stabilisierung des Lebensunterhalts der Bevölkerung erzielt habe, hieß es. Nach weiteren Angaben sicherte Lee zu, sein Bestes zu geben, damit seine Regierung die Leistungen und Aufgaben der früheren Regierungen von Kim Dae-jung, Roh Moo-hyun und Moon Jae-in übernehme und eine noch kompetentere und erfolgreichere demokratische Regierung werden könne. Nun zeigt er sich einverstanden mit der Strategie der I-Regierung für ein von Regionen geführtes Wachstum und eine ausgewogene Entwicklung. Beides habe er als unerlässlich, insbesondere für die Bewältigung der Probleme junger Menschen bezeichnet, so Hung weiter. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Aus Seoul heißt sie Kang Kyung-ha. Herzlich willkommen zu Kreuzung quer durch Korea. Im ersten Teil geht es heute um eine internationale BTS-Konferenz, die K-Pop und Hallyu aus einer wissenschaftlichen Perspektive beleuchtet. Danach hören Sie die Rubrik Korea hautnah. Weiter beschäftigen wir uns mit dem Verschwinden von Copyshops in Univierteln. An den Universitäten ist eine papierlose Ära angebrochen. Studenten von heute benutzen keine Lehrbücher mehr, sie arbeiten mit Tablet und Notebook. Copyshops sind von Umsatzeinbrüchen betroffen. Zum Schluss hören Sie Nachrichten aus der Unterhaltungsbranche mit Sebastian Ratzer. Vorerst aber ein paar Takte Musik. BTS singt The Truth Untold.
But I know 영원히 그럴 수는 없는 걸 숨어야만 하는 걸 주 하나니까
난 두려운 걸 초라해 I'm so afraid 결국엔 너도 날 쫓아다 버릴까 또 가면을 쓰고 널 만나러 할 수 있는 건 정원에 이 세상에 예쁜 너를 닮은 꽃을 피운다 네가 아는 나로 숨 쉬는 것 But I still
ein internationales wissenschaftliches Netzwerk, das die Beziehung zwischen der weltweit bekannten Gruppe BTS und ihrer einflussreichen Fangemeinde ARMY beleuchtet, findet auch in diesem Jahr wieder statt. Der internationalen BTS-Gesellschaft zufolge wird am 2. Juli an der Chonbuk-Nationaluniversität in Jeonju die 5. BTS-globale interdisziplinäre Konferenz eröffnet, die an 2 Tagen stattfindet. Das Thema der Konferenz lautet Hallyu der nächsten Generation und BTS. Rund 50 Personen aus 10 Ländern, darunter Kanada, Korea, die USA, Indonesien und Australien und Japan, halten einen Vortrag. Han Sang-jin, Ehrenprofessor an der Nationaluniversität Seoul, der als renommierter Soziologe hohes Ansehen genießt, wird als Redner teilnehmen und der Veranstaltung wissenschaftliches Gewicht verleihen. Die Tagung beginnt mit einem Eröffnungsvortrag von Professor Yi Ji-heng von der Chonbuk-Nationaluniversität. In seiner Rede beschäftigt er sich mit der gesellschaftlichen und kulturellen Bedeutung des New Chapter von BTS nach ihrer Rückkehr aus dem Militärdienst. Im Fokus stehen dabei vielfältige Analysen der Fangemeinde, digitaler Techniken, globaler Kommunikation sowie politischer und gesellschaftlicher Praktiken. Schwerpunktmäßig behandelt wird dabei die Lokalisierung der koreanischen Welle Hallyu, die sich nicht bloß einseitig verbreitet. Durch die Verbindung mit den Kulturen unterschiedlicher Regionen der Welt entwickelt sie sich eigenständig weiter. In der Sektion Die neue Ausweitung von Regionalität wird anhand der globalen Gruppe Santos Bravos analysiert, wie die lateinamerikanische Identität in die Struktur der Produktion von K-Pop einfließt. Santos Bravos ist eine Boygroup, die von HYBE, der Entertainment-Agentur von BTS, gegründet wurde. Es wird außerdem das Hallyu-Phänomen in der postnomadischen Gesellschaft der Mongolei aus sozioökonomischer Perspektive untersucht. In einer Sondersektion des Hallyu-Konvergenz-Instituts der Tungguk-Universität diskutieren die Teilnehmer über Post-Hallyu und die selbstständige Entstehung von Lokalitäten. Die diesmalige Konferenz zieht durch ein Sonderprogramm, das Popularität und Praxisnähe miteinander verbindet, das Interesse der Medien und Fans auf sich. Die größte Aufmerksamkeit gilt dem Interview mit Bao Nguyen, dem Regisseur der Netflix-Dokumentation BTS The Return, die neulich vorgestellt wurde. Regisseur Bao hatte in einem Interview vorab die Rückkehr von BTS vom Militärdienst mit der griechischen Mythologie Odyssee verglichen. BTS seien wie Odysseus, der in den Krieg zieht. Ihre Fans, die ARMY, hätten den Eindruck erweckt, als seien sie Penelope, die auf Odysseus wartet. Regisseur Bao betonte, dass bewusst auf eine westlich geprägte Perspektive, die die koreanische Kultur für ein westliches Publikum übermäßig erklärt oder vereinfacht, verzichtet worden sei. Er sagte, indem er auf Erklärungen externer Experten verzichtete und ausschließlich beobachtend erzählt habe, sei ihm ein Werk gelungen, das ihrer Geschichte wesentlich näher und intimer ist. Es sei auch wichtig gewesen, dass BTS nicht als ein riesiger einzelner Monolith betrachtet wird, sondern dass jedes einzelne der 7 Mitglieder als ein Individuum betrachtet wird. Es würden der persönliche Alltag der Mitglieder wie Jins Leidenschaft für Tennis und ein Museumsbesuch von RM, aber auch ernsthafte Diskussionen zum neuen Song Body to Body erwähnt. Dadurch sei eine starke Verbundenheit der 7 als ein Ganzes in der Dokumentation zum Ausdruck gekommen. Darüber hinaus wird ein vielfältiges Begleitprogramm angeboten, das die Popularität der Veranstaltung und den besonderen Reiz des Veranstaltungsortes gleichermaßen zur Geltung bringt. In einer Sektion der Klimaschutzplattform K-Pop for Planet, einer von globalen K-Pop-Fans getragenen Graswurzelinitiative, werden konkrete Kampagnenerfolge vorgestellt, mit denen Fans große Unternehmen zu einem nachhaltigen Wirtschaften bewegt und so tatsächliche Veränderungen in der Branche angestoßen haben. Nach dem Ende des Konferenzprogramms wartet auf die Teilnehmer eine ARMY-Tour. Diese umfasst eine Wanderung auf der BTS-Route in Wanju und ein spezielles Kulturerlebnisprogramm. Die BTS-Konferenz machte ihren ersten Schritt im Jahr 2020 an der Kingston University in London. 2021, während der Pandemie, wurde sie an der California State University als Online-Konferenz ausgetragen. Im Jahr darauf wurde in Zusammenarbeit mit dem Total Museum in Seoul eine einmonatige Ausstellung und eine Offline-Konferenz an der Hankuk University of Foreign Studies durchgeführt. 2023 fand an der University of Malaysia und im Museum für moderne Kunst in Seoul eine Ausstellung statt. Hören Sie nun Korea hautnah. Heute erfahren Sie mehr über ein Theaterstück über den Wert der Familie. Im Viertel Daehangno in Seoul läuft derzeit ein Theaterstück, das vom Publikum mit Begeisterung aufgenommen wird und gleichermaßen für Tränen und Lacher sorgt. Das Theaterstück, das wir heute vorstellen, heißt »Ich liebe dich, Mutter«. Es handelt sich um ein Stück für die ganze Familie und es ist geeignet dafür, dass es sich Eltern mit ihren Kindern gemeinsam ansehen. Seit der Uraufführung im Jahr 2015 stößt es beständig auf Resonanz und erntet gute Kritiken. Es erzählt vor dem Hintergrund des Fischmarktes in Busan über die Familienliebe und Aufopferung einer Frau, die früh ihren Ehemann verloren und ihren Sohn allein großgezogen hat. Es ist voller Wärme und Menschlichkeit. Das Werk sorgte schon früh für viel Gesprächsstoff, da es das erste von der bekannten Komikerin Cho Hye-ryan inszenierte Bühnenstück ist. Cho spielt auch die Rolle der tapferen Mutter, die dem Leben die Stirn bietet und trotz aller Schwierigkeiten nicht aufgibt und für ihre Familie sorgt. Wir waren der Meinung, dass das Stück zunächst unbedingt lustig sein muss. Denn je größer die Lacher am Anfang sind, desto stärker kommen die späteren traurigen und berührenden Momente zur Geltung. Da wir selbst Komiker sind, wissen wir genau, wie man die richtigen Pointen setzt und die humorvollen Elemente hervorhebt. Deshalb haben wir bei der Inszenierung besonderen Wert auf diese Aspekte gelegt. Als nächstes hören wir den Komiker Kim Hak-do, der in der Rolle des Vaters zu sehen ist. Der Vater ist zwar nicht auf dieser Welt, er schaut aber stets mit einem warmherzigen Blick auf die Familie herab. Dieses Stück erzählt vor allem von der Liebe zwischen Mutter und Sohn. Die Gefühle der Mutter für ihren Sohn und die Liebe des Sohnes zu seiner Mutter machen es zu einem ganz besonderen Bühnenstück für die ganze Familie. Bereits bei der ersten Lesung des Drehbuchs war ich tief bewegt und bei jeder Aufführung kommen die Emotionen wie eine Flut über mich. Ich denke dabei an meine eigene Mutter, an die vielen Mütter auf dem Chagalti-Markt in Busan, die ihr Leben lang hart arbeiteten und auch die Sorgen, die ein Vater um seinen Sohn hat. Es ist ein Stück, das einen noch einmal über die Bedeutung von Familie und Liebe nachdenken lässt. Die Komikerin und Fernsehmoderatorin Park Sil-gi sorgt für die lustigen Momente. Sie spielt eine Doppelrolle, nämlich die der Tante und die der Großmutter, und beschert dem Publikum viele unterhaltsame Momente. 19년도에는 제가 그때는 엄마가 아니었어요. 또 혜련 언니랑 한 무대에 선다는 게 얼마나 영광스러운 일이에요. Dieses Werk ist für mich mit vielen besonderen Begegnungen und Erinnerungen verbunden. 2019 war ich selbst noch keine Mutter. Es war schon damals eine große Ehre, daran mitzuarbeiten. Doch dann stellte ich fest, dass ich schwanger war und musste die Produktion im 6. Schwangerschaftsmonat verlassen. Heute, nachdem ich 2 Kinder bekommen habe, stehe ich wieder auf der Bühne. Die Geschichte einer Mutter, die ihr Kind allein großzieht, trifft mich jetzt viel stärker und auf einer ganz anderen Ebene. Deshalb ist die Atmosphäre dieses Stücks für mich heute völlig anders als damals im Jahr 2019. Lassen wir nun zum Schluss einige Besucher zu Wort kommen. Es ist unglaublich berührend. Gerade weil ich selbst Mutter bin, empfinde ich die Geschichte noch intensiver. Ich denke dabei an meine eigene Mutter, aber auch darüber nach, wo ich heute als Mutter stehe. Genau deshalb bewegt mich dieses Stück so sehr.
시대에 또 이렇게 사라져가고 있는 이제 가족의 또 효도
Dieses Stück hat mir die Möglichkeit gegeben, noch einmal über die familiäre Verbundenheit und die Opfer unserer Eltern nachzudenken, die in dieser Zeit langsam in Vergessenheit geraten. Unsere Eltern haben in schwierigen Zeiten viel ertragen und sich aufgeopfert, damit wir heute ein besseres Leben führen können. Dafür empfinde ich große Dankbarkeit. Ich bin sehr froh und dankbar, dass ein Theaterstück entstanden ist, das uns solche Gefühle vermittelt.
그런 사랑들 잊지 않게 이런 연극 해주셔서 너무 감사합니다.
Copyshops rund um Universitäten prägten in Südkorea von den 1980er Jahren bis in die frühen 2010er Jahre die Univiertel. Ihre Blütezeit erlebten sie insbesondere in den 1990er Jahren und den frühen 2000er Jahren. Zu Semesteranfang standen die Studenten Schlange, um Bücher zu kopieren, die Professoren als Lehrbuch einsetzen wollten. Denn gebundene Bücher aus der Buchhandlung waren teuer und Studenten konnten sie sich meistens nicht leisten. Mit der Entwicklung der digitalen Technik verschwinden die Copyshops jedoch allmählich aus dem Straßenbild der Univiertel. Ein Herr Kung Yu-dok betreibt seit 3 Jahren in einem Gebäude der Hanyang-Universität einen Copyshop. Er sagt, dass jedes Jahr der Umsatz um 20-30% zurückgehe. Er komme vor Sorge kaum zur Ruhe. Er dachte sich, dass sich die Geschäftslage etwas verbessere, wenn er in die Uni einziehe. Er sei daher vor 3 Jahren von seinem früheren Standort in der Nähe der U-Bahn hier ins Uni-Gebäude eingezogen. Seine Erwartungen wurden jedoch enttäuscht. Auch zu Semesterbeginn kommen nun kaum Studenten, die ein Lehrbuch oder Vorlesungsmaterial, die der Professor zur Verfügung gestellt hat, kopieren wollen. Herr Kung sagte, heutzutage würden nicht einmal wissenschaftliche Arbeiten oder Abschlussarbeiten auf Papier gelesen. Durch die Digitalisierung hat sich vieles im Studentenleben verändert. Dicke Studienbücher, die aufgeschlagen auf den Tischen der Vorlesungssäle lagen, werden immer seltener. Ihren Platz haben Tablet-PCs und Notebooks eingenommen. Buchhandlungen auf dem Campus und Copyshops, die zu den festen Bestandteilen eines Univiertels gehörten, schließen ihre Türen, weil sie nicht mehr rentabel sind. In den Hochschulen hat sich geräuschlos das papierlose Zeitalter eingeschlichen. Laut einer Recherche der Zeitung Asia Economy haben in den letzten 3 Jahren mindestens 5 von 10 untersuchten Uni-Buchhandlungen ihren Betrieb eingestellt. Auch der Platz, an dem Herr Kung seinen Copyshop eröffnet hat, war früher ein Buchladen. Studenten, die zu Semesteranfang vor der Buchhandlung warten, um ein Lehrbuch zu kaufen, sind heute eine Seltenheit. Cho Gi-yeon, Studentin an der Dongguk-Universität, sagte, auch an ihrer Uni habe die Buchhandlung einmal geschlossen. Später wurde zwar eine kleine Filiale in der Zentralbibliothek eröffnet, doch die meisten Studierenden würden sie kaum nutzen. Ein anderer Student sagte, selbst in den Vorlesungen arbeiteten die meisten nur noch mit ihrem Laptop oder würden sich Lehrbücher und andere Unterlagen als PDF herunterladen und machten dort ihre Notizen. Das sei viel praktischer und steigere auch die Effizienz beim Lernen. Auch Han Se-in, Studentin an der Hanyang-Universität, erklärte, obwohl die Buchhandlung verschwunden ist, empfinde sie das nicht als große Einschränkung. Sie lade die Lehrmaterialien ohnehin auf ihren eigenen Laptop herunter. Zuletzt sei sie mit 20 das letzte Mal in einer Buchhandlung gewesen. Die Gründe, warum Studierende gedruckte Bücher zunehmend meiden, liegen auf der Hand. Bücher sind schwer, sie kosten viel und digitale Geräte sind leicht und komfortabel. Laut dem koreanischen Statistikportal stieg der Anteil der Tablet-Besitzer unter den Menschen in ihren 20ern von 33,4% im Jahr 2021 auf 45,2% im vergangenen Jahr. Damit besitzt inzwischen fast jeder Zweite ein Tablet. Bei den Jugendlichen lag die Quote im vergangenen Jahr mit 54,9% sogar noch höher. Experten gehen davon aus, dass sich der Trend zur Digitalisierung im Bildungsbereich in Zukunft weiter verstärken wird. Mit dem papierlosen Campus hat sich nicht nur der Wandel der Geschäftslandschaft rund um die Universitäten beschleunigt, sondern auch die typische Kommunikationskultur an Hochschulen verändert. Großplakate, die einst mit dicken Markern beschrieben und an den Wänden des Campus angebracht wurden, um wichtige Nachrichten zu verbreiten, sind inzwischen von Beiträgen in sozialen Netzwerken verdrängt worden. Auch das Bild von Studenten, die sich für Gruppenarbeiten in leeren Hörsälen oder Vereinsräumen zusammensetzten und gemeinsam Lösungen erarbeiteten, wurde durch digitale Zusammenarbeit mit Hilfe von Videokonferenz-Apps wie Zoom und Google Meet ersetzt.
Und nun unsere Nachrichten zum Unterhaltungsbereich. Die Boygroup 2US hat den nächsten großen Schritt gemacht. Als eine der führenden K-Pop-Boygroups der fünften Generation gab sie ihr erstes Solokonzert im KSPO Dome in Seoul. Und das nur 2 Jahre nach ihrem Debüt. Zu den Auftritten 24/7 For You am Samstag und Sonntag kamen 18.000 Zuschauer. Es waren die größten Auftritte von 2US bislang. Die Konzerte in Seoul markierten den Beginn ihrer ersten Asientournee. Ein Auftritt im KSPO Dome in Songpa-gu gilt als Symbol für kommerziellen Erfolg. Wer dort auftritt, hat es in die Riege der Künstler von Spitzenrang geschafft. Dass 2US diesen Sprung schon 2 Jahre nach dem Debüt machen konnten, verleiht dem Ganzen eine besondere Bedeutung. Ein Auftritt im KSPO Dome sei schon vor dem Debüt der Traum gewesen, sagte Mitglied Dohun gegen Ende des Konzerts. Jetzt, da dieses Ziel erreicht sei, wolle man zu Künstlern werden, die eine Quelle des Stolzes von 42 sein. 42 ist der Name der 2US-Fans. Yuno Yunho vom K-Pop-Duo TVXQ wird am 20. Juli seine neue Single Time's Ticking veröffentlichen. Das gab seine Agentur SM Entertainment am Montag bekannt. Es ist seine erste Veröffentlichung seit 8 Monaten. Im vergangenen November hat er das Album in voller Länge I Know herausgegeben. Die neue Single hat eine A- und eine B-Seite. Auf der B-Seite befindet sich das Lied An Ordinary Story. Die Veröffentlichung sei sowohl digital als auch physisch geplant, wie die Agentur weiter mitteilte. Das Debütalbum der K-Pop-Band Cortis, Color Outside the Lines, hat auf Spotify schon mehr als 600 Millionen Abrufe erzielt. Das teilte die Agentur der Gruppe Big Hit Music am vergangenen Donnerstag mit. Einen Monat nach der Veröffentlichung im vergangenen September war bereits die Marke von 100 Millionen übertroffen worden. Das physische Album verkaufte sich demnach bislang 2,1 Millionen Mal. Zurzeit sorgt die 5-köpfige Gruppe mit ihrer 2. EP Green Green für Furore. Diese stand zuletzt auf Platz 61 der amerikanischen Charts Billboard 200. Im letzten Monat war sie bis auf Platz 3 gestiegen. Das waren unsere Nachrichten zum Unterhaltungsbereich.
Come on, baby, show me everything that sparks in your eyes.
Das war's für heute in Kreuzung quer durch Korea. Hören Sie zum Schluss das Lied Ich sehne mich nur nach dir, gesungen von Connie. Und mit diesem Lied sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Come on, baby, tell me everything that
thoughts wait on your mind. 너를 괴롭히는 순간으로부터. Come on, baby, tell me all the things that keep you up at night. 설명할 수 없고 보이지 않아도. Show love, 내가 같이 가도 되겠어. 눈물이 왈칵 쏟아진 뒤에는 알 것 같은데 서둘러 맞추고봐. 그곳에서 있는 너를 오늘 보고만 싶어. 이런 게 사랑이네. 몇 번이라도 더 할래. Oh love, 내 맘을 알아줄래. 너란 이거고 향긋한 기운 가득한 너의 미소를 닮은 꽃을 필 수 있게. Oh love, 보고만 싶어.
알타스코레아니쉬 플러스. �etzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lotje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie On the Way to the Airport, zu Deutsch auf dem Weg zum Flughafen, aus dem Jahr 2016 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist 내가 뭐라 했는데? 내가 뭐라 했는데? Heißt auf Deutsch so viel wie Was habe ich gesagt? Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie On the Way to the Airport einmal an. Die Flugbegleiterinnen Sung Mi-jin und Han Ji-in unterhalten sich bei einem Glas Wein. Ji-in erinnert sich an etwas, was Mi-jin einmal erzählt hat. Mi-jin tut so, als wüsste sie nicht, wovon die Rede ist.
너 왜 웃어?
나 지금 네 얘기하는 거지?
옛날에 네가 한 얘기가 있는데? 슈퍼 마시고?
내가 뭘 했는데?
너 사귀던 남자 시즈니 맥주집에서 만났댔잖아.
내가 언제?
기억하는구만 뭘. 너 완전 취해가지고 다 털어놨어.
An einer Stelle sagt Sung Mi-jin hier 내가 뭐라 했는데? Was habe ich denn gesagt?
내가 뭐라 했는데?
내가 뭐라 했는데?
내가 뭐라 했는데?
Mit 내가 뭐라 했는데 kann man zum einen signalisieren, dass man sich nicht daran erinnern kann, etwas gesagt zu haben. 너 얘기가 달라졌다? 응? 내가 뭐라 했는데? Das hörte sich letztes Mal aber anders an. Wieso? Was hatte ich denn gesagt? Hören Sie das einmal als Beispielkonversation.
너 얘기가 달라졌다?
어? 내가 뭐라 했는데?
너 얘기가 달라졌다.
어? 내가 뭐라 했는데? 너 얘기가 달라졌다.
어? 내가 뭐라 했는데?
너 얘기가 달라졌다.
어, 내가 뭐라 했는데?
Zum anderen kann man damit sicherstellen, dass das Gegenüber einen richtig verstanden hat. 알았어, 알았다고, 네 뜻대로 해. 내가 뭐라 했는데? Okay, schon gut. Mach, was du willst. Was habe ich denn gesagt? Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
알았어, 알았다고. 네 뜻대로 해.
내가 뭐라 했는데?
알았어, 알았다고. 네 뜻대로 해.
내가 뭐라 했는데? 알았어, 알았다고. 네 뜻대로 해.
내가 뭐라 했는데?
알았어, 알았다고. 네 뜻대로 해.
내가 뭐라 했는데?
Und man kann damit signalisieren, dass man überrascht und betreten ist angesichts der Reaktion des Gegenübers. 왜 화를 내? 내가 뭐라 했는데? 너가 화나게 했잖아. Warum bist du wütend? Was habe ich denn gesagt? Du hast mich doch wütend gemacht. Hören Sie zuletzt auch das noch einmal als Beispielkonversation.
왜 화를 내? 내가 뭐라 했는데?
너가 화나게 했잖아.
왜 화를 내? 내가 뭐라 했는데?
너가 화나게 했잖아. 왜 화를 내? 내가 뭐라 했는데?
너가 화나게 했잖아.
왜 화를 내? 내가 뭐라 했는데?
너가 화나게 했잖아.
Das war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 내가 뭐라 했는데 einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Hallo, willkommen bei den Schritten zur Wiedervereinigung von KBS World Radio. In dieser wöchentlichen Sendung geht es um Land und Leute auf der koreanischen Halbinsel mit dem Schwerpunkt Nordkorea. Am Mikro begrüßt Sie Thomas Kuklinski-Reh. Mit dem Beginn des Juli ist die Sommersaison nun in vollem Gang. Der El Niño-Effekt führt in diesem Jahr zu überdurchschnittlich hohen Meeresoberflächentemperaturen und Südkorea rechnet mit erheblichen regionalen Schwankungen, plötzlichen lokalen Hitzewellen und Regenschauern. Wie reagiert Nordkorea auf extreme Wetterereignisse im Sommer? Dazu sprechen wir heute mit Choi En-Ju vom Zentrum für Strategie der koreanischen Halbinsel am Sejong-Institut über sommerliches Extremwetter und Naturkatastrophen in Nordkorea. Zu Beginn der Sommersaison werden in Nordkorea Sendungen zum Thema Katastrophenvorsorge gezeigt. Im vergangenen Jahr forderte eine Sondersendung die Bevölkerung dazu auf, sich auf starke Regenfälle vorzubereiten.
농업 부문을 비롯한 인민경제 여러 부문에서는 이 폭우와 많은 비 그리고 벼락과 돌풍에 의한 피해가 없도록
Aufgrund der Auswirkungen des Klimawandels treten Naturkatastrophen weltweit immer häufiger auf. Nordkorea ist besonders anfällig dafür.
북한은 김정은 국무위원장 발언에서도 확인되는 것처럼 매년 크고 작은 이제 다양한 재해들이
Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un sagt selbst, dass Nordkorea jedes Jahr von verschiedenen großen und kleinen Katastrophen heimgesucht wird. Zu den häufigsten und größten Naturkatastrophen zählen Überschwemmungen, die durch heftige Sommerregenfälle und Taifune verursacht werden. Während der Regenzeit im Juli und August laufen Flüsse oft über. Regionen entlang großer Flüsse wie Amnok und Tumen sind wiederholt von Hochwassergefahr bedroht. Außerdem haben sich Hitzewellen zu bedeutenden Katastrophen entwickelt, die nicht nur ein Gesundheitsrisiko für die Bevölkerung darstellen, sondern auch mit Herausforderungen in den Bereichen Landwirtschaft, Stromversorgung, Wasserressourcen und Wiederaufbaumaßnahmen verbunden sind.
된다는 측면에서 북한이 반복적으로 강조하는 추세가 확인이 되고 있습니다.
Naturkatastrophen sind in Nordkorea kein neues Phänomen. Die schwere Wirtschaftskrise der 1990er Jahre, die als mühsamer Marsch bekannt ist, wurde größtenteils durch massive Überschwemmungen im Jahr 1995 ausgelöst.
북한 지역에도 요즘 집중호우가 내려서 피해가 큰 것으로 알려졌습니다. 북한 방송은 이례적으로 비 피해 상황을 전하면서 이재민들에 대한 물자 지원을 독려하고 있습니다.
In letzter Zeit kam es immer wieder zu Naturkatastrophen. Im Jahr 2016 verwüstete ein Taifun die Provinz Nord-Hamgyong. Im Jahr 2023 führten sintflutartige Regenfälle zum Einsturz eines Deiches in einem Landgewinnungsgebiet, wodurch hunderte Hektar Ackerland vom Meerwasser überflutet wurden. Warum wird Nordkorea regelmäßig im Sommer von Naturkatastrophen heimgesucht?
우선 자연환경 측면에서 보면 북한은 산지가 많고 하천 경사가 급한 편이라서
Aus ökologischer Sicht führen das bergige Gelände Nordkoreas und die steilen Gefälle der Flüsse dazu, dass Regenwasser schnell in die Flüsse abfließt, wodurch die flussabwärts gelegenen Gebiete anfällig für Überschwemmungen und Hochwasser sind. Zudem kam es zur Zeit des mühsamen Marsches zu einer weitreichenden Entwaldung, da die Menschen Holz und Land für sich selbst brauchten. Durch den Rückgang der Waldflächen verliert der Boden seine Fähigkeit, Wasser zu speichern und festzuhalten, sodass bereits mäßig starke Regenfälle Bodenerosion, Überschwemmungen und Erdrutsche auslösen können. Auch die Infrastruktur des Landes zur Katastrophenvorsorge ist unzureichend. Schwache Deiche oder defekte Entwässerungssysteme führen zwangsläufig zu größeren Hochwasserschäden. Eine weitere Herausforderung ist die Notwendigkeit einer stabilen Stromversorgung, um eine zuverlässige Verwaltung und den Betrieb dieser Systeme zu gewährleisten. Die Stromversorgung in Nordkorea ist jedoch nach wie vor unzureichend, was eine wirksame Katastrophenvorsorge erschwert.
수요에 비하면 공급이 충분치 않기 때문에 이런 부분도 자연재해에 대해서 효과적으로 예방하기 좀 어려운 상황이라고 볼 수 있겠습니다.
Die Katastrophen in Nordkorea sind also auf eine Kombination aus geografischen Gegebenheiten, starker Entwaldung und veralteter Infrastruktur zurückzuführen. Als Reaktion auf die aufeinanderfolgenden Überschwemmungen und Dürren in den 1990er Jahren wurde der Ausschuss für Hochwasserschäden eingerichtet. Der damalige Staatschef Kim Jong-il leitete zudem Wiederaufforstungsprojekte für die geschädigten Wälder ein. Das derzeitige Regime unter Kim Jong-un verfolgt einen proaktiveren Ansatz beim Umgang mit Katastrophensituationen.
과거와 달리 북한은 재난 복구를 단순히 복구한다가 아니라 지역 개발 사업과 결합을 하고 있습니다.
Nordkoreas Ansatz bei der Katastrophenbewältigung hat sich im Vergleich zu früher erheblich verändert. Anstatt lediglich die betroffenen Gebiete wiederherzustellen, werden die Wiederaufbaumaßnahmen nun in regionale Entwicklungsprojekte integriert, also zunehmend mit Bauprojekten für neue Wohnungen und öffentliche Einrichtungen in den jeweiligen Regionen verknüpft. Im Gegensatz zu früheren Zeiten, als Katastrophen und Schäden in Berichten oft verschwiegen oder heruntergespielt wurden, werden in der Ära Kim Jong-un das Ausmaß der Schäden und die Wiederaufbaumaßnahmen offen dargelegt. Dahinter steht die klare Absicht, zu zeigen, wie aktiv der Staat auf Katastrophen und Schäden reagiert.
많이 보여주고자 하는 좀 의도로 보여지는 모습들이 나타나고 있습니다.
Nordkoreas staatlicher Fernsehsender Korean Central Television schaltet bei Überschwemmungen auf einen Katastrophensendermodus um, ähnlich wie es in Südkorea der Fall ist.
Wir sind jetzt in der Pyongyang-시 태풍상황을 조사하고 있습니다. 12시경부터 빗방울이 굵어지면서 점점 많은 양의 비가 내리고 있고.
Dabei werden Reporter direkt ins Katastrophengebiet geschickt, um die Bevölkerung zu ermutigen, gründliche Vorbereitungen zu treffen. Nordkoreas nationaler Wetterdienst legt großen Wert auf schnelle und genaue Wettervorhersagen, um Schäden durch Starkregen und Überschwemmungen zu verringern. Im Jahr 2014 wurde ein Gesetz über Katastrophenvorsorge, Rettung und Wiederaufbau verabschiedet, um ein nationales Krisenreaktionssystem aufzubauen. Während der schweren Überschwemmungen im Jahr 2024 besuchte Kim Jong-un den Ort, um sich selbst ein Bild vom Ausmaß der Lage zu machen.
김정은 위원장이 피해 지역을 둘러본 장면을 공개한 것 자체가 단순한 현장 점검 수준을 넘어서 최고 지도자가
김정은's Besichtigung der betroffenen Überschwemmungsgebiete war mehr als nur ein einfacher Besuch. Es bedeutete, dass der oberste Führer persönlich die Katastrophenhilfe leitet. Die Veröffentlichung dieser Bilder sollte zeigen, dass der Staat die volle Verantwortung für den Schutz seiner Bevölkerung und die Leitung der Wiederaufbaumaßnahmen übernimmt. Unmittelbar nach den Überschwemmungen wurden Hubschrauber eingesetzt und Grenzschutzkräfte brachten mit Rettungsbooten rund 4.200 Menschen in Sicherheit, worüber ausführlich berichtet wurde. Zudem wurden die betroffenen Gebiete zu besonderen Katastrophengebieten erklärt. Das Zentralkomitee der Arbeiterpartei hielt an den betroffenen Orten eine Dringlichkeitssitzung des Politbüros ab, um Wiederaufbaumaßnahmen zu erörtern, was ebenfalls öffentlich bekannt gegeben wurde. Dies zeigt, dass die Partei die Notwendigkeit erkannte, in der Situation sofortiges Handeln zu demonstrieren. Insgesamt entstand der Eindruck, dass das Regime die Wiederaufbaumaßnahmen mit vollem Einsatz in Angriff genommen hat.
이런 측면에서 본다고 한다면 복구 사업에 대해서 총력 대응을 했다라고 평가할 수 있겠습니다.
Ende Juli 2024 fielen im Gebiet des unteren Amnok-Flusses innerhalb von 3 Tagen mehr als 500 mm Starkregen, wodurch etwa 5000 Einwohner von der Außenwelt abgeschnitten zu werden drohten und rund 3000 Hektar Ackerland überflutet wurden. Kim Jong-un besichtigte die betroffenen Gebiete mit dem Boot und kündigte an, rund 15.000 Hochwasseropfer auf Kosten des Staates nach Pjöngjang in Sicherheit zu bringen. Außerdem ordnete er an, alle beschädigten Häuser innerhalb von 3 Monaten nach den Überschwemmungen wiederherzustellen.
모든 건설자들이 배가 된 노력과 진정을 기울여 최단 기간 내에 살림집 건설을 최상의 수준에서 완공하고 수해 지역 인민들이 행복의 보금자리를 피울 수 있게 하여야 한다고 말씀하셨습니다.
Offensichtlich zeigte der Machthaber große Entschlossenheit, die Probleme zu lösen. Doch trotz aller Bemühungen stößt Nordkorea bei seinem Katastrophenmanagement an Grenzen.
북한의 첫 번째 한계는 제도가 부재하다 자체가 아니라 오히려 법과 위헌에.
Nordkoreas größte Schwäche ist nicht das Fehlen von Strukturen. Tatsächlich verfügt das Land über einen zuständigen Ausschuss und entsprechende Gesetze. Wenn es jedoch zu Katastrophen kommt, mangelt es den Beamten vor Ort oft an Dringlichkeitsbewusstsein und effektivem Materialmanagement. Zudem funktionieren die Berichts- und Kommandostrukturen nicht gut. Diese Probleme zeigten sich deutlich während der Überschwemmungen im Jahr 2024. Obwohl der staatliche Katastrophenschutzausschuss Strukturen bis hinunter auf Provinzebene eingerichtet hatte, blieben die ersten Maßnahmen weitgehend ineffektiv, bis das Militär eingesetzt wurde. Zweitens ist Nordkorea bei Wiederaufbaumaßnahmen nach wie vor stark auf groß angelegte Massenmobilisierungen angewiesen. Beim Wiederaufbau nach den Überschwemmungen im Jahr 2024 wurden zunächst Soldaten eingesetzt, danach rund 130.000 junge Zivilisten. Eine solche Massenmobilisierung ermöglicht zwar einen raschen Arbeitseinsatz in kurzer Zeit, schränkt jedoch ohne angemessene Ausrüstung und Materialien die Effizienz und Qualität des Wiederaufbaus stark ein.
않으면 복구의 효율성이나 혹은 복구 수준에서는 여전히 한계가 발생할 수 있습니다.
Nordkoreas Gesetz über Katastrophenvorsorge, Rettung und Wiederaufbau von 2014 sieht Verwaltungsstrafen für Beamte vor, die bei der Katastrophenbewältigung Fehler begehen. Im Jahr 2022 wurde ein Gesetz über die nationale Krisenbewältigung mit noch strengeren Maßnahmen verabschiedet, wie zum Beispiel die Todesstrafe für diejenigen, die Anweisungen der übergeordneten Instanzen nicht ordnungsgemäß befolgen. Diese Gesetze zielen zwar darauf ab, die Disziplin unter den Beamten durchzusetzen und die Unzufriedenheit der Bevölkerung aufgrund von Katastrophen einzudämmen, sie haben sich in der Praxis jedoch als unwirksam erwiesen. Die Wiederaufbaumaßnahmen stützen sich vor allem auf die massive Mobilisierung von Arbeitskräften. Da internationale Sanktionen die Hilfe aus dem Ausland einschränken, neigt Nordkorea dazu, Katastrophenprobleme eher durch Bevölkerungsmassen als durch institutionelle Strukturen zu lösen. Dieser Ansatz stößt jedoch an seine Grenzen, insbesondere bei der Bewältigung von Hitzewellen.
북한이 가지고 있는 가장 큰 한계는 인프라 측면이라고 볼 수 있겠습니다.
Nordkoreas größte Schwachstelle liegt in seiner Infrastruktur. Insbesondere die Gewährleistung einer konstanten Stromversorgung in Zeiten stark steigender saisonaler Nachfragen ist nach wie vor problematisch. Ein weiteres Problem sind öffentliche Einrichtungen. In Nordkorea scheint es an geeigneten öffentlichen Kühlzentren zu mangeln, die mit den Hitzeschutzräumen in Südkorea vergleichbar sind.
Es gibt kaum klare Informationen darüber, inwieweit öffentliche Einrichtungen verbessert werden, um diesen Anfälligkeiten entgegenzuwirken.
얼마나 일정한 보안들을 하고 있는지에 대한 부분들이 확인이 잘 되고 있지 않습니다.
Wenn es wärmer wird, erinnern die nordkoreanischen Medien die Bevölkerung daran, auf die eigene Gesundheit zu achten.
외출하는 경우에는 모자와 양산, 안경을 착용하며 수분 보충을 충분히 해줘야 합니다.
Nordkoreanische Medien betonen, dass man mittags Aktivitäten im Freien vermeiden und ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen sollte. Außerdem stellen sie traditionelle Heilmittel vor, von denen angenommen wird, dass sie bei hitzebedingten Erkrankungen Linderung verschaffen. Praktische Maßnahmen wie die Verkürzung der Arbeitszeiten im Freien für Bauarbeiter wurden bereits umgesetzt. Den Nordkoreanern steht jedoch weiterhin ein schwieriger Sommer bevor. Aufgrund chronischer Stromengpässe stehen Klimaanlagen nur in großen öffentlichen Einrichtungen, in den Wohnhäusern hochrangiger Beamter und in Büros uneingeschränkt zur Verfügung. Auch die im Sommer unverzichtbare Wasserversorgung ist unzuverlässig und anhaltende Hitze kann zu durch Wasser übertragenen Krankheiten oder zu Gesundheitsproblemen bei älteren und geschwächten Menschen führen. Nordkoreas praktische Katastrophenbewältigungskapazitäten sind nach wie vor begrenzt. Könnte dies ein Thema sein, das Süd- und Nordkorea gemeinsam angehen können?
아무래도 자연재해가 발생했을 때 나타나는 상황들을 최대한 빠르게 회복하기 위해서
Nach Naturkatastrophen ist humanitäre Hilfe, die auf die dringendsten Bedürfnisse ausgerichtet ist, unerlässlich. Dann sind die Menschen auf Hilfsgüter angewiesen und es ist von entscheidender Bedeutung, dass Südkorea eine auf diese Bedürfnisse zugeschnittene Unterstützung anbietet. Zudem ist die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich meteorologischer Informationen und Frühwarnsysteme von großer Bedeutung. Klimakatastrophen werden immer schwerwiegender und kennen keine Grenzen. Da sie sowohl Süd- als auch Nordkorea betreffen, ist es notwendig, dass Südkorea solche Initiativen proaktiv verfolgt.
그래서 남북 모두에게 영향을 줄 수 있는 사안이기 때문에 한국이 선제적으로 모색하고 추진해 볼 필요가 있겠습니다.
Die Natur kennt keine politischen Grenzen und Nord- und Südkorea sind eine untrennbare Gemeinschaft, die innerhalb der großen Naturkreisläufe durch ein gemeinsames Schicksal verbunden sind. Im vergangenen Jahr hat Nordkorea Berichten zufolge seinen staatlichen Katastrophenschutz auf die Ebene eines Ministeriums angehoben. Dennoch bestehen weiterhin Einschränkungen bei der Katastrophenhilfe. Es ist an der Zeit, dass Nord und Süd zusammenkommen und ihre Kräfte bündeln, um Naturkatastrophen zu bewältigen. Das war's auch schon wieder für heute. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Hörer in Deutschland können auch unsere kostenfreie Faxverbindung nutzen. Die Nummer lautet 0800 181 7108 oder schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.